Hallo und herzlich willkommen zurück bei Folge 191 von Hooked on Topic, beziehungsweise Folge 2 von Hooked No Topic. Ein Ding, was wir schon einmal mit dem tollen Speckobst gemacht haben. Wir, das ist mal wieder auch der Thomas Goik. Hallo Tom.
Hallo, oh, mit vollem Namen werde ich hier introduced. Sehr ernst, bei und diesem sehr ernsten Podcast.
Sehr, sehr korrekt. Und die dritte Person im Bunde ist der andere Speckobst. Hallo Leo.
Ah, bei mir wird der volle Name also nicht genannt. Okay, ja, nee, ich bin jetzt nicht irgendwie gekränkt oder so, es ist alles in Ordnung.
Leonard Schmitz ist auch am Start.
Aha. Du hast auch Toms extrem peinlichen mittleren Namen, den er immer verschweigen will, ausgelassen, aber ist okay.
Ich glaube, ist sein mittlerer Name nicht Thomas? Psst. Tom Thomas Goik?
Nee, Thomas, dachte ich. Thomas.
Klingt adelig.
Ach ja, wir hatten vor einigen Monaten mal eine schöne Folge mit Björn aufgenommen, die da Hooked No Topic hieß. Und das war eine große Freude, sich einfach zusammenzusetzen und über Gott und die Welt zu sprechen. Einfach darüber, was gerade einer der drei Personen oder allen drei Personen irgendwie wichtig erschien oder aus irgendeinem Grund besprechenswert erschien. Deswegen haben wir mal den Leo gefragt, ob er Lust darauf hätte, das mit uns ebenso zu tun. Und Leo ist hat völlig ausgezickt vor Freude und hat gesagt, jawohl, jawohl. Also tatsächlich, Leo, du warst sehr begeistert, ob des Namens. Hooked No Topic hat dich angesprochen.
Oh, Hooked No Topic ist nah an Brillanz. Also das ist, ich finde das sehr, nice. Sehr toll. Ich glaube, es ist auf Thomas missgewachsen. Er bedankt sich jedes Mal, wenn man ja. Was sagt. Das ist ganz großartig. Und ich mag die Idee von Plauderrunden. Ich bin einer von denen, der auch schon seit Jahren sagt, ich frage immer sowas wie, hey, habt ihr eigentlich noch diese ganzen Sachen außerhalb von unseren Aufnahmen, so die Reste, wenn eine Aufnahme schon gestartet ist, aber Sachen, die eigentlich nicht in den Podcast kommen, weil da sind manchmal extrem lustige Sachen dabei und sowas. Und ich glaube, die Antworten sind gemischt. Keine Ahnung.
Ich glaube, also das Lustige ist ja, gerade früher, also wir haben ja seit 2015, machen wir ja hier Podcasts und Time to 3 und den ganzen Kram. Mhm. Und ich glaube, ich habe noch nie eine Audioaufnahme gelöscht. Das heißt, die Audiodateien, sie sind teilweise auf einer alten Festplatte, aber sie sind teilweise auch noch auf der Festplatte des aktuellen Studio-PCs. Die müssten alle noch existieren. Also wirklich so ziemlich ausnahmslos alle. Also vor allem die im Studio aufgenommen wurden, wie es dann bei einzelnen privaten Rechnern ist, das kann ich natürlich nicht sagen, weil wir jetzt zum Beispiel den Podcast schon eine Weile meistens remote aufnehmen, manchmal ja auch vor Ort. Aber theoretisch könnte man sowas, also das wäre ein mega Aufwand, da durchzugehen, aber es wäre theoretisch möglich, sich mal anzugucken und sich so das Best-of Offline-Material zusammenzusuchen.
Ich wollte eigentlich überhaupt nichts anstoßen in die Richtung. Ich wollte nur sagen, ich mag prinzipiell auch einfach mal plaudern. Das ist mein Punkt. Ja. Weil wir sind alle doch mehr oder weniger Freunde und wir haben alle auch abseits der Arbeit eine gute Chemie miteinander. Und so kommt es halt, dass wir, wenn wir beieinander sitzen und dann, keine Ahnung, die Aufnahme ist noch nicht losgegangen oder wir haben danach noch ein paar Minuten, dass wir einfach oftmals auch da sitzen und plaudern. Und das ist trotzdem meistens ziemlich lustig und ziemlich unterhaltsam und ziemlich gute Stimmung. Also finde ich, ist Hooked No Topic eigentlich ein No-Brainer.
Nice. Ich habe davon nichts übrig, muss ich sagen. Also von den Dateien. Ich persönlich behalte die Rohdateien nicht, kann ich sagen. Wir haben überlegt, Lucy und ich, wir haben Lucys alten Rechner quasi übrig gerade. Und wir sind gerade so ein bisschen in dem Vorhaben, daraus einen kleinen Server zu machen, den man so ein bisschen als NAS laufen kann. Ob man das auch machen und ob sich das mit den Stromrechnungen rentiert oder ob man das dann doch lieber sein lässt, das stellt sich da noch raus. Aber sollte man sowas mal haben, dann könnte man mehr Dinge noch auf der hohen Kante liegen haben. Aber die RAW-Dateien, die verschwinden alle bei mir tief in den, also schnell im Papierkorb.
Ja, bei mir ist das, ich habe.
Ich meine, das ist ja auch verständlich.
Ich habe wirklich noch viele auch alte Videodateien übrig, weil bei manchen Sachen tue ich mich schwer, die zu löschen. Manche muss ich einfach löschen, weil es einfach so viel ist. Aber ich habe ja auch, als Shadow of the Earth Tree rauskam, das Add-on zu Elden Ring letztes Jahr, ich habe meinen kompletten Run aufgenommen. Also ich habe einen kompletten Run von Shadow of the Earth Tree. Also komplett.
Das hast du auch noch? Also wo speicherst du denn sowas? Das sind ja ein Terabyte.
Das ist auf einer der externen Festplatten noch drauf. Ja, und ich sollte es auch eigentlich löschen, weil ich habe damit ja nichts gemacht. Ja. Ich hatte auch da, das hört jetzt die Leute draußen zum ersten Mal, auch da hatte ich gedacht, okay, vielleicht wird ein Videotagebuch draus und ich habe damit auch begonnen. Und es hat dann aber nicht hingehauen zeitlich und es war jetzt auch nicht auf eine Art und Weise interessant, dass ich dachte, da muss ich jetzt auch unbedingt was draus machen. Und dadurch, dass ich es auch nie angekündigt hatte, war da auch kein Druck dahinter. Aber theoretisch, ne, ich habe sowohl meine Notizen noch, als auch diese ganzen Videos. Also, wenn jemand anders daraus jetzt mal ein Videotagebuch machen wollen würde.
Was ich nicht wüsste, ist, wenn man zu Tom in die Wohnung kommt, wo andere Leute Tapeten haben an den Wänden, hat er einfach nur externe Festplatten. Das ist einfach nur so eine Wand, mehrere.
Ganz viele USB-Kabel.
Also die Kabeldisziplin ist through the roof.
Ja.
Oh Mann.
Literally.
So habe ich dich aber früher schon wahrgenommen, dass du Sachen sehr gerne, also Dateien sehr gerne behalten hast und du hast irgendwie da so einen Konservationsgedanken immer dahinter. Das finde ich
ja
ganz
aber
gut.
Also bei manchen ist es einfach unrealistisch. Bei den ganzen Ace Attorney-Aufnahmen zum Beispiel habe ich auch noch sehr viel übrig, aber es nimmt natürlich Platz weg und Platz kostet Geld. Das ist ja einfach so. Deswegen alles aufheben kann ich dann auch nicht. Und bei manchen Sachen muss ich mich dann davon trennen, weil ich ja auch weiß, dass das nichts bringt. Ne? Es bringt ja niemanden
was. Du musst einfach Nick Stone anrufen. Der kann das auf einen seiner 37 Server platzieren.
Ich muss davon ausgehen, ja.
Der packt das zu all dem ganzen anderen Erpressungsmaterial, das er
der
hat.
Der spielt das auf Betamax-Tape über. Da hat er noch ein paar rumliegen von den alten Gigasachen. Und dann ist es richtig
selbst wenn er keine
safe.
Mehr rumliegen hat, er 3D-druckt sie selbst. Er 3D-druckt selbst eigene Tapes. Und da werden sie dann drauf gespielt.
Nick merkt sich einfach eine Abfolge von Einsen und Nullen.
Der Computer, wenn du den halt irgendwas fragst, dann macht er kurz ein paar Minuten.
Es kommen so alte Modemgeräusche.
Und dann kommen unsere Stimmen aus seinem Mund. Das ist ganz komisch.
Das Geräusch, was Nick macht, ist dieses Lachen. Deswegen hört man das so häufig.
Das ist
jedes Mal
Prozessor.
Jedes Mal, wenn er irgendwas berechnet oder sowas, dann.
Das ergibt so viel Sinn.
Ja. Grüße an Nick. Wir haben uns zusammengefunden und die erste Sache, die wir machen, ist literally shitting on Nick Stone.
Nee, überhaupt nicht shitting. Es ist nur positiv gemeint. So kommt hoffentlich auch so rüber. Weil wir sagen ja nicht, der Nick macht ja immer, wenn ich jetzt sagen würde, wir sollten das wieder Nick machen, immer alles löschen, immer so, sehr genervt sein von Nick, denn der Nick stört mich in meinem Leben ganz oft. Das wäre ja was anderes. Aber
das ist richtig.
Sowas würde ich ja niemals tun in meinem Leben.
Mhm. So.
Außer halt, wenn wir komische Ticket-Ungereimtheiten haben,
oh nein.
Die ich nicht mehr genau im Kopf habe.
Die Ticket-Sache
das muss ich kurz, ist mir gerade in Sinn gekommen, weil da hast du mich drauf angesprochen oder du hast da einfach so einen Zeitgag drüber gemacht, Leo, vorgestern, als wir uns getroffen haben.
Ja.
Und dann ist mir wieder aufgefallen, ich habe das einfach auch wieder nicht mehr so richtig im Kopf. Ich musste dich fragen, Leo, was das denn nochmal war, was ich Nick da verkaufen wollte und was da nicht geklappt hat. Und du konntest mir sagen, es war das BVG Musical. Und ich war so, ja, richtig. Das ist mir passiert und nicht dir. Du hast recht.
Das ist richtig. Der Fairness halber, dass ich mir gemerkt habe, dass es das BVG Musical ist, hatte jetzt weniger mit dir oder Nick zu tun, sondern einfach, weil ich die Idee dieses BVG Musicals so von außen, in der Außenwahrnehmung unfassbar finde. Du siehst humanisierte BVG-Fahrzeuge und so weiter. Und wie gesagt, ich habe
auch.
Ja, es soll ja auch gut sein. Ich höre immer wieder, dass es gut sein soll und so weiter und so fort. Aber es ist, ich habe keine prinzipielle Aversion dagegen. Ich habe eine Aversion gegen Starlight Express. Ich glaube, daran liegt es, dass ich dann per Transfer auch das BVG-Musical schon mal komisch finde. Aber ich meine, kommt schon, der Hauptcharakter heißt Tramara. Es gibt Grenzen. Also, come on.
Ich mochte es halt, weil es war ja sehr, 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 sehr augenzwinkernd natürlich. Und nur auf der Ebene kann es ja existieren, dass es sich halt nicht ernst nimmt. Und dadurch, dass es sich dann nicht ernst genommen hat und extrem silly war, ich hatte das, glaube ich, im Livestream dann geguckt mit Lucy. Da hatten wir unsere Freude
dran. Auf
so einer ganz simplen
Stream geguckt.
Simplen Art. Ja, ne? Das war jetzt überhaupt nichts.
Ich will nur noch mal
Sensationelles, aber es war cute.
Einordnen für Leute, die das nicht wissen: BVG ist die Berliner Verkehrs.
Oh ja, stimmt.
Betriebe und da gibt es, die haben halt oft so augenzwinkernde Werbeveranstaltungen und die haben ein Musical produziert, wirklich mit Theateraufführung und allem. Das könnt ihr euch auch online angucken auf dem BVG-Channel. Tarifzone Liebe heißt das und das geht so eine Stunde und das kann man sich halt immer noch komplett angucken, wenn ihr da mal interessiert
Echt,
seid.
Ja? Schön. Das ist,
du sagst diesen Titel und du lachst dabei nicht, Tom. Wie machst du das?
Weil ich ihn halt schon kenne.
Wenn man da drauf drückt, also auf der Website von der BVG ist auch die Überschrift von G-Dur bis U8. Also es ist schon sehr dumm.
Ja.
Das kann ich wertschätzen. Es ist halt wie so eine, also ich habe das relativ nah an einem Moment geguckt, in dem ich mit Lucy die komplette Aufnahme geguckt hatte von, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber von der RTL-Produktion, in der sie die Jesus-Geschichte live nachspielen.
What?
Mit Z-Prominenz wie hier Dingens Jimmy Blue Ochsenknecht, der spielt Judas.
What?
Und so. Da habe ich da noch nicht drüber geredet mit euch.
Ich habe das noch nie gehört.
Sagt das auch gar nichts.
Das gab es zweimal. Und einmal war das, weil das ist so eine niederländische Produktion. In den Niederlanden passiert das irgendwie schon seit längerer Zeit jedes Jahr, dass dann irgendeine niederländische Stadt sich genommen wird und in dieser Stadt wird das dann draußen inszeniert in der Stadt. Da werden sich dann verschiedene Locations genommen in der Stadt.
Aber
wo dann
in Ernst?
Halt quasi,
also ist das kein Comedy?
Ja, völlig ernst.
Okay.
Nein, völlig ernst. Und dann spielen Schauspieler dramatisch halt einzelne Stationen der Jesusgeschichte bis zur Kreuzigung vor. Und währenddessen zieht eine echte große Menschenmasse von Leuten, die in dieser Stadt wohnen, mit einem großen gläsernen Kreuz tatsächlich durch die Straßen, um diesen Moment zu gedenken. Und die werden währenddessen interviewt und ab und zu gefragt, so was bedeutet Christentum für dich und warum bist du so ein Christ? Und da gab es einen ganz wunderbaren Moment, in dieser Umzug der echten Menschen, wo nicht geschauspielt wurde, sondern das waren die echten Menschen. Und da wurden sich halt vorher Leute rausgepickt, die dann ein Interview geben, wie gesagt. Und da war dann ein Vater, also junge Mutter, junger Vater mit ihrem kleinen Kind, das dann mit rumgetragen wurde, einem Baby. Und die wurden gefragt, und wie sind Sie hier Christen, warum sind Sie Christen? Und die Mutter antwortete, der Vater lief mir nebenher und die Mutter antwortete halt relativ ausführlich und ich kürze es kurz ab mit, ja, mein Mann hier hat mich betrogen letztes Jahr und Gott hat mir die Kraft gegeben, ihm zu verzeihen und ihm die Kraft gegeben zu erkennen, dass das quasi eine Missetat war und dass er zu mir zurückkommen sollte, dass diese Affäre nicht funktionieren sollte.
What?
Und nach kam dann aber raus, dieser kurze Betrug war quasi so, er hat sich 2 Jahre lang von mir getrennt und war einfach mit einer anderen zusammen, nachdem unser Kind geboren wurde und kam zu mir zurück. Und diese Vorstellung, und dieser Mann hat nichts gesagt die ganze Zeit, der war nur so leicht... Der hat mit diesem White Guy Lächeln, weißt du, wenn du die Lippen aufeinander presst und so sagst so, ja, war so, ja, ja, der ist ja ganz still nebenher gelaufen in 4K im Fernsehen, während seine Frau halt so sagt, ja, der Bastard hat mich halt betrogen, aber irgendwie hat das dazu mir erst recht dazu geführt, dass ich glaube, dass Gott uns hilft. Das fand ich so sensationell, gerade wenn du bedenkst, dass es dann direkt im nächsten Sekunde wegschaltet zu einer Szene, in der ein Ochsenknecht zu Ben, dem Sänger Ben, der Jesus Christus spielt, halt irgendwie sagt, Jesus, das kannst du nicht tun. Woraufhin er anfängt zu Christina Stürmers, wie heißt denn der Song nochmal? Ich liebe dieses Leben. Wie heißt denn, das ist der Titelsong von Alles, was zählt. Ich kriege nie genug. Worauf Jimmy Blue Ochsenknecht begann zu Christina Stürmers, ich kriege nie genug, mit abgeändertem Text auf das Christentum zu singen begann. Das ist alles in echt passiert und online abrufbar gewesen. Das ist, nichts davon habe ich mir ausgedacht.
Meine Güte.
Ich also, krieg was für den Betrug. Also ich will, fern liegt es mir, hier sofort über einen Kamm zu scheren, zu verallgemeinern oder irgendwelche Vorurteile aufzumachen, aber die Christen sind ein wildes Volk, oder?
Ich finde,
also von allem, was du gerade erzählt hast, der ganze Themenkomplex, das ist wild.
Ich finde, da steckt wirklich viel drin. Erstmal finde ich gut, dass wir nur 14 Minuten gebraucht haben, um zu Jimmy Blue Ochsenknecht zu kommen. und ansonsten aber auch das, was du beschreibst, dadurch, dass du auf RTL bist, bist du dir ja auch nie sicher, okay, wie echt ist das jetzt? Also bin ich bei Berlin Tag und Nacht oder was passiert hier als nächstes? Weil es klingt wie ausgedacht.
Es klingt wirklich wie ausgedacht. Also es ist auch die ganze Zeit, wird es nie weniger absurd. Weil also jede Sequenz wiederum wirkt mehr wie Parodie auf sich selbst, aber es ist halt keine Parodie. Es gibt eine Szene, in der halt Ben Jesus Christus auf irgendeine Obdachlose trifft, die in Kassel sitzt und bettelt. Aber auch das ist ja irgendeine Z-Prominenz. Und diese Bettlerin wurde halt gespielt, ich weiß, habe keine Ahnung, wer das war, aber es war halt irgendeine mit extrem aufgeblasenen Lippen, übelst voll geschminkt mit allem, die dann da aber saß und so tut, als ob sie betteln sollte. Und dann kniet sich halt Ben, der Sänger Ben, über den ich seit 20 Jahren nicht nachgedacht habe, zu ihr rüber und sagt halt, ja, mein Kind, hier, habe einen Taler. Und dann fangen sie alle an zu singen. Also es ist wirklich, ich kann es nur empfehlen, sie anzugucken. Es ist leider schwierig, weil die nicht mehr online sind. Das ist auch schon gesagt worden, dass das nicht nochmal passiert, dass es zweimal passiert. Sie machen es nicht wieder. Und sie haben auch die Aufnahmen aus der Mediathek getilgt, als ich das letzte Mal geguckt habe.
Und das ist aber seltsam, weil ich hatte eigentlich, weil ich gucke ja ab und zu dann schon nochmal Fernsehen, entweder linear oder in irgendwelchen Mediatheken, weil manchmal finde ich es schon ganz interessant, mir auch einfach nur Shows anzugucken oder so. Und ich hatte das Gefühl, dass es heute eigentlich wesentlich leichter ist, sich alte Sachen anzugucken, die mal liefen, weil die in der Regel in den Mediatheken noch drin sind, die ja wiederum dann teilweise auch Paywalls haben, ne, RTL Plus oder Join bei ProSieben. Wobei es unterschiedlich ist, wo du wirklich bezahlen musst, um ranzukommen oder wo einfach nur Werbung läuft. Aber selbst da zu hören, dass solche Sachen dann verschwinden, ist irgendwie seltsam.
Ja, es ist wirklich seltsam. Ob sie sich dann schämen oder ob sie irgendwie die Lizenzkosten an den
RTL schämt sich nicht, Robin.
Nee, das stimmt, das kann eigentlich nicht sein.
Tom räumt innerlich schon wieder auf seinen Festplatten Platz frei.
Ja, und
bei RTL anfragen, hey, könnte ich die Folgen vielleicht haben? Ich will sie nur aufbewahren.
Also ich weiß, dass man beim Öffentlich-Rechtlichen kann man ja so anfragen und man kann sich doch, das ging früher zumindest, ich weiß gar nicht, ob das heute noch geht, dass man sich Kopien anfragen konnte, dass man sich über VHS früher Aufzeichnungen davon anfragen konnte. Bei einem RTL wird das sicherlich nicht gehen, aber
Ach, geht bestimmt. Vielleicht haben die ja auch sowas für die Oscars rausgeschickt, weißt du? Die schicken ja auch so Screener für die Oscars immer raus. Vielleicht gibt es da auch
für
was.
Den deutschen Fernsehpreis.
For your consideration.
Genau. Absolut, maybe.
Und diese Mail hätte ich gern.
Das war ganz sensationell.
Was sagst du?
Was ihr da noch finden könnt, ist übrigens, wenn ihr auf YouTube guckt, zumindest als ich letztes Mal geguckt habe, war, wenn ihr einfach nach Die Passion RCL auf YouTube guckt, dann findet ihr immer noch einzelne Songs und Clips da draus und das gibt schon sehr, sehr viel.
Ich hatte gerade nur gesagt, die Mail hätte ich gerne, Leo. Ich glaube, du hattest gefragt.
Die Mail hättest du gerne gesehen bekommen.
Genau,
quasi.
Dieses For Your Consideration, das hätte ich sehr gerne in meinem Postfach. Du
hast bei mir ein bisschen Soundprobleme. Ich weiß nicht, ob du die auch bei Robin hast.
Er hatte gerade kurz einmal geruckelt, aber das ist, glaube ich, jetzt wieder okay.
Okay, gut.
In der Aufzeichnung solltet ihr das alles nicht hören, weil wir nehmen ja alles lokal auf. Ich hatte aber gerade eine ähnliche Erfahrung mit diesem, ich würde gerne Sachen gucken und kann nicht, weil es nicht verfügbar ist, sogar auf mehreren Ebenen. Einmal hatte ich es auf der Ebene von, dass ich sehr gerne, und es gibt ja manche vollständige Folgen davon, QI gucke mit Maxi zusammen, diese britische Show, diese Panel-Show, wo Leute so Semi-Quizfragen beantworten, aber es ist kein klassisches Quiz, es ist schon nochmal was sehr anderes, eher so Comedians, die witzeln um historische Fakten drumherum. Und das wurde früher von Stephen Fry moderiert, heute wird es von Sandy Toksvig moderiert, die super sympathisch ist. Stephen Fry ist ja auch sehr sympathisch. Und das kriegst du halt einfach nicht. Also man kann sich da auch keine, es gab mal DVDs von den ganz alten Staffeln, es gibt, glaube ich, keine von den aktuellen. Und du bräuchtest halt ein VPN, um auf deren Website die Sachen zu gucken. Aber es gibt halt auf YouTube sowohl offizielle Uploads als auch Rogue-Uploads von aktuelleren Sachen, die natürlich nie lange da sind. Das ist dann, da merkt man dann, finde ich, schon noch mal, okay, bei manchen Sachen existieren halt immer noch diese Grenzen und seien es einfach nur die Ländergrenzen, wo du nicht einfach so sagen kannst, ich würde das jetzt gerne gucken, ich würde auch gerne Geld dafür ausgeben, aber es geht einfach nicht.
Ja.
Das ist ja oftmals die Probleme heutzutage, dass man eher das Geld bezahlen will, aber es nicht kann in diesem Kontext, das seltsam getrennt ist voneinander.
Hatte ich auch neulich wieder bei Anime. Ich wollte mir so gerne mal, weil ich random über den YouTube-Algorithmus wurden mir so alte Anime-Openings vorgeschlagen und ich dachte so, Bubblegum Crisis, City Hunter, würde ich gerne mal gucken. Gibt's einfach nirgends. Also wirklich nirgends.
Ja. Das ist seltsam, ne? Der Anime kam da nicht so richtig mit. Also es gibt natürlich mit Crunchyroll und Netflix da große Anbieter mittlerweile, aber ich habe das Gefühl, während es bei vielen anderen Dingen irgendwie universell irgendwie möglich ist, das irgendwie zu gucken, beim Anime ist es immer noch so ein bisschen fragmentiert, wie man das von vor 20 Jahren noch kannte. Ja. Nicht so doll wie damals, aber schon noch in seinen Ursprüngen irgendwie.
Also es gibt definitiv auch Felder, die es da in der Hinsicht schwer haben, die sind bloß halt nicht so gefragt wie Anime. Ich zum Beispiel stand neulich vor der Situation, dass ich gerne einen Film gucken wollte, der so smack dab aus dem Golden Age of Hollywood ist, also wirklich aus den 40ern oder so. Ja, da hast du auch Trauer. Also da, erst recht angesichts dessen, dass Criterion bei uns immer noch nicht verfügbar ist. Criterion hat natürlich viele ältere Filme, die kulturell verfügbar sind, aber die Criterion Collection wäre eine unheimliche Bereicherung für den deutschen Markt. Gibt's halt nicht, ne?
Absolut.
Kannst du nicht machen. Und deswegen, ich bin nämlich seit letztem Jahr irgendwann, bin ich so ein bisschen auf dem Trichter, dass ich gerne alte Filme, die ich nicht kenne, nachhole. Ich bin da größtenteils verhaftet so in meiner Jugendzeit, so Filme aus meiner Jugend, wo damals schon jeder gesagt hat, boah, den musst du gucken, die ich aber aus irgendeinem Grund bislang nicht geguckt habe. Und manche von denen sind bekannt und Klassiker und die findet man dann auch irgendwie. Also Filme, die ich bereits nachgeholt habe, waren sowas wie Lola Rent oder Trainspotting oder so. Aber manche sind auch ein bisschen obskurer und wie gesagt, spätestens wenn es dann dahin geht, so hey, so einen klassischen, keine Ahnung, einen Film mit Fred Astaire und Frank Sinatra und oder irgendwas, dann wird's schwer. Da hast du vielleicht noch Tubi?
Ich habe da vielleicht eine Empfehlung für dich.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie sehr das die Filme betrifft oder dann auch covert, nach denen du da suchst, aber da gibt es viele Filme auch aus den, weiß ich nicht, sagen wir mal 60ern, 70ern, 80ern. Ob es auch früher ist, das kann ich jetzt nicht sicher sagen, aber ich war jetzt letztens bei Filmfriends unterwegs. Kennst du das?
Nee, sagt mir nichts.
Das ist die Online, also das, sagen wir mal, das Online-Netflix von den Bibliotheken. Oder zumindest das, womit die zusammenarbeiten. Denn ich habe mich jetzt vor 2 Wochen mal bei der Bibliothek angemeldet hier in Berlin, weil wollte ich schon ewig mal machen. Kostet ja einmalig 10 Euro für ein Jahr. Und da hast du dann halt Zugriff auf diese ganzen, auf den riesigen Bibliothekenverbund in Berlin und außerdem auch auf diverse digitale Inhalte, ganz viele Zeitungen und auch digitale Zeitungen, aber unter anderem eben auch bekommst du da im Zuge dessen ein Login für Filmfriend. Und da habe ich, also da gibt es auch diverse so südkoreanische, japanische Sachen, auch richtige Klassiker, die ich mir direkt in meine Watchlist gepackt habe und auch mit Originalton in 90% der Fälle, was ich toll fand. Aber auch sehr viele, also ich habe da jetzt vor allen Dingen so alte deutsche Filme gesehen, die aber wirklich so auch aus dem so Art-Bereich kommen. Also so Sachen, wo ich mal von gehört habe, so nebenbei, aber die ich jetzt nicht selber gegoogelt hätte, wo ich mir dachte, oh, das ist ja cool. Und ich sehe jetzt gerade auch, einfach mal, weil wir darüber gesprochen haben, also hier ist wirklich ein Film von 1913 online. Hier ist ein Film von 1938. Also wirklich, wirklich alte Filme, die man jetzt garantiert nirgendwo sonst bekommt, online. Ich glaube, ich hatte mal vor einer Weile so eine Statistik gesehen, dass halt nur ganz, ganz wenig Prozent aller Filme auf Netflix irgendwie von vor den 90ern stammen oder so war das. Weil die ganzen Filme eigentlich neuer sind. Also vielleicht wäre das etwas, auch weil das jetzt mit keinem großen monatlichen Preis verbunden ist, was ich ganz cool finde.
Ja, ich gucke mich gerade auf der Seite ein bisschen um und das ist wirklich, die haben ein cooles Angebot. Also erstmal haben sie internationale Filme, die ein bisschen kleineres Profil haben.
Ja.
Also man sieht hier Filme aus Dänemark und aus Deutschland und sogar aus der Ukraine und Frankreich. Sachen, die man einfach auch im Mainstream jetzt nicht so häufig oder so viel findet. Aber halt auch so spleenige Sachen. Die haben zum Beispiel irgendwie alle alten Sherlock Holmes Filme irgendwie aus den, mit Christopher Lee und Tom Baker als Sherlock Holmes aus den 80ern und was weiß ich nicht alles und so eine Sachen. Und das ist wirklich ein interessanter, also das wäre definitiv ein Grund mal, den Bibliotheksausweis zu verlängern. Auch damit Amelie mich nicht immer so böse anguckt, wenn ich vorbeikomme, weil die spürt das. Ne?
Ich kann
das ist
ja,
so,
kann ich sehr empfehlen.
Ich kann
das ist wie in einem Film, wo der Hund anfängt, den Killerroboter anzubellen, weil er spürt, dass es kein Mensch ist. Also so ungefähr ist Amelie, wenn man keinen gültigen Bibliotheksausweis dabei hat.
Ich kann das mit dem Bibliotheksausweis auch sehr bestätigen, weil Maxi hat ja auch einen und hatte auch, wo wir die aktuelle Ranma-Serie geguckt haben und die ja richtig gut fanden, dieses Ranma-Remake, was es auf Netflix gibt, ist richtig gut. Aber ist ja erstmal nur eine Staffel und auch nur der Anfang der Geschichte. Und die alte Anime-Serie, die findest du halt, gibt's halt nirgendwo zu gucken, wie das oft so ist. Und dann kannst du halt auf YouTube so einzelne Folgen finden in semi-guter Qualität. Aber es gibt ja auch, oder es gab mal DVD-Releases davon. Die kriegst du heute aber auch nicht mehr, außer du willst sehr viel Geld auf eBay ausgeben. Und da war die Bibliothek eine Alternative, weil da konntest du dir die leihen für sehr wenig Geld. Und dann kann man sie sich halt darüber angucken. Allerdings mit so einem, mit einem Sternchen, also die DVDs, die konnte man sich bisher angucken, die wir da hatten. Aber das sind die zerkratztesten Discs gewesen, die ich je gesehen habe.
Oh, krass.
Weil die sind ja schon seit 20 Jahren im Umlauf. Und so sehen sie auch aus. Also die waren nicht immer nur gepflegt unterwegs.
Also bei mir, für mich hat sich's aber auch direkt gerechnet, weil ich habe jetzt, also ich habe schon ein, zwei Filme halt auf Filmfriend geguckt, was natürlich cool ist, aber ich habe auch hier hinter mir die Blu-ray stehen von Triangle of Sadness, ist ein sehr, sehr, sehr toller Film, weil wir ja, wir haben einmal die Woche, machen Lucy und ich so einen Filmabend, der ist daraus entstanden, dass Lucy immer früher sich Previews, also so ein Preview-Abend hatte, wo sie sich halt im Kino Previews angeguckt hat, und bei uns hat sich das dann einfach so ein bisschen damit dazu entwickelt, dass ich für Dienstag einen Film aussuche, den ich dann einfach reinwerfe und sie, ohne sie, dass sie weiß, was das ist, sodass sie quasi das Preview-Erlebnis dadurch immer noch so ein bisschen hat. Und letzte Woche war das Triangle of Sadness. Und damit hat sich ja auch dann direkt dieses Bibliothek, dieser Ausweis rentiert. Wenn du einmal eine Blu-ray ausleihst, hast du direkt das Geld mit sich wieder drin. Und das ist einfach alles, also ich bin sehr angetan davon, wie einfach das mittlerweile ist und wie das auch alles online ist, weil ich habe jetzt in meinem Account online steht das drin, dass es ausgeliehen ist, und wenn ich das dann nicht zu dem zweiwöchigen Datum abgeben möchte, kann ich einfach auf Verlängern klicken, und das geht irgendwie, weiß ich nicht, 4 oder 5 Mal, also echt lang oder echt oft. Und dann steht da einfach so, und jetzt kannst du es bis zum dem und dem März behalten, bis du es zurückbringen musst. Und wenn man es zurückbringt, dann tut man es einfach da in so ein Ding rein, dann wird das automatisch gescannt und dann gehst du halt wieder.
Wollte
also
ist
alles sehr vollautomatisiert.
Wir haben hier eine Bibliothek bei uns um die Ecke, wo du auch einfach nur das so einscannst. Du musst eigentlich gar nicht an den Schalter ran, kannst das dann einfach da liegen lassen und gut ist.
Und die hatte auch echt, also ich war jetzt nur wirklich in einer Bibliothek, die jetzt auch nicht riesig war. Und man hatte ja Zugang zu diesem ganzen großen Verbund in Berlin. Und da, wo ich aber war, da gab es halt auch ein paar Spiele. Und die Spieleauswahl, da muss ich sagen, also they were cooking with that. Da hat man wirklich richtig Ahnung gehabt. Das war irgendwie, ging irgendwie von Lies of P über dann, da war das neue, wie hieß es, Spy Family Spiel dabei. So ein paar Dinge, wo ich dann denke, ah, guck mal, das ist einfach hier so ein bisschen Lizenzkram. Wo einfach den Eltern schnell was für die Nintendo Switch rauspicken können. Aber gerade die PS4 und PS5-Spiele waren fast alle so richtige Liebhabertitel, sowas wie Lives of P, wo ich dachte, da hat jemand Spaß dran gehabt, die rauszusuchen.
Und jemand seine eigene Criterion Collection erstellt. Aber ich meine, das ist ja im Wesentlichen auch so eine Kuratorenrolle, die man dort einnimmt. Und ich finde das dann schon gut, wenn die jemand ernst nimmt.
Voll, voll. Also da kann man ja mal grundsätzlich sagen, falls ihr immer mal Interesse an Bibliotheken hattet, aber das nie gemacht habt wie ich, lohnt sich. Das ist wenig Aufwand, wenig Kosten, und wie viel ihr davon habt, kommt natürlich sehr darauf an, wo ihr lebt und wie groß die Bibliotheken sind, auf die ihr dann Zugriff habt. Aber gerade wenn ihr in einer größeren Stadt seid, ist es, glaube ich, ein No-Brainer, das mal auszuprobieren.
Ja.
Nee,
mach du.
Ich wollte nur sagen, apropos Criterion Collection, ich war neulich sehr überrascht, es gibt auf dem YouTube-Kanal der Criterion Collection gibt's so eine Reihe, die mir immer wieder in die Timeline gespielt wird, wo meistens Schauspieler oder Regisseure, also irgendwie Leute, die im Filmbusiness sind und vielleicht ein bisschen bekannter sind oder so, durch die Criterion Collection gehen und deren DVDs durchstöbern und ihre Lieblingsfilme rauspicken. Und ich war neulich sehr überrascht, weil es da eine kleine Folge gab mit Pamela Anderson, die viel cineastischer ist, als ich das jemals sein könnte, und die obskursten Filme aller Zeiten rausgepickt hat. Und ich so, oh my fucking God. Warum ist Pamela Anderson so cineastisch und so? Und sie hat offenbar, sie hatte irgendwie jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr, hatte sie so einen Film, wo sie ein alternes Showgirl spielt und so. Also sie auch beruflich wendet sie sich offenbar so ein bisschen anspruchsvollen Themen zu und so. Und ich fand das irgendwie sehr interessant. Ich gucke mir die immer gerne an, weil ich gerne diese Leute über ihren Filmgeschmack gerne ein bisschen besser kennenlerne.
Ich hatte das neulich mal mit Bill Hader gesehen, und das waren teilweise auch Filme, von denen ich noch nie gehört hatte. Aber deswegen guckt man es ja. Also um diese diese Geheimtipps so ein bisschen zu kriegen. Und dann stellt man fest, dass man sie hierzulande nicht gucken kann.
Ja, ja, das ist leider wahr.
Ich finde das sehr lustig, dass du das gerade angesprochen hast, weil ich habe wirklich auf meinem anderen Bildschirm ein Browserfenster minimiert von Sachen, die ich später machen will. Und eine der Tabs, die da offen ist, ist wortwörtlich eines der Criterion Closet Picks Videos.
Hideo Kojima.
In dem Fall, nee, das kenne ich natürlich schon, in dem Fall ist es mit John David Washington und Malcolm Washington. John David Washington, das ist der Hauptdarsteller aus Tenet. Kennt man ihn vor allen Dingen daher und halt der Sohn von, das sind beides die Söhne von Denzel Washington und die sind sehr, sehr lustig von dem, was ich so über die weiß, deswegen freue ich mich darauf, das mal zu gucken, aber deswegen war ich gerade so ein bisschen so, sieht der Mann meinen Bildschirm, was ist los?
Vor kurzem hat Jack Quaid eine Parodie davon gemacht. Von dem Criterion Closet, wo er halt in so ein Closet geht und dann findet er aber
oh,
nur
ja,
so...
Oh ja, das habe ich auch gesehen.
Ja, er findet nur so Filme wie, keine Ahnung, Joe Dirt 2 oder so und dann immer so, ja, ja, dieser Film hat große Rolle in meinem Leben gespielt. Und ich hab halt so instinktiv draufgeklickt, weil der Thumbnail aussah wie Closet Picks von Criterion und ich habe länger, als ich zugeben möchte, gebraucht, um zu merken, dass das eine Parodie ist. Aber es ist ziemlich funny, ziemlich funny.
So eine schöne Idee.
Ja, er hat so wirklich einen Nervenzusammenbruch im Laufe dieses Videos, den er da inszeniert. Ist ein schönes kleines. Also, das ist ja allgemein eine interessante Person. Also, falls ihr den nicht zuordnen könnt, das ist einer der Hauptdarsteller auch aus The Boys. Da werdet ihr ihn wahrscheinlich am ehesten herkennen, der Amazon-Superhelden-Parodieserie. Yui, hast du gesagt, ne?
Ja,
du?
Genau.
Ja, genau. Da kennt ihn wahrscheinlich vor allen Dingen her, aber er ist auch einfach so ein er ist ja in unserem Alter und er ist halt auch so jemand, der dann einfach offensichtlich Fan von diversen Sachen ist, von denen wir dann auch irgendwie Fan sind oder die zumindest in einem ähnlichen Dunstkreis passieren. Deswegen war er zum Beispiel auch schon mal Gast bei Red Letter Media, das hast du ja bestimmt auch gesehen, Leo. Ich weiß ja, dass du den auch folgst, ne?
Ja, ja. Ich bin immer noch dabei, er ist in unserem Alter. Er ist vielleicht mehr in deinem Alter. Er ist gut.
Ja,
er ist über 8 Jahre jünger als ich, das ist schon.
Er ist in meinem Alter, na gut. das ist so ein, das mag ich ganz gern, einfach dadurch, dass er sehr nahbar wirkt. Er wirkt sehr einfach so normal, was ich als normal identifizieren würde, aber ist auch gleichzeitig der Sohn eines Hollywood-Stars und selbst aktiv ein Hollywood-Star.
Er ist der Sohn von zwei Hollywood-Stars, er ist der Sohn von Dennis Quaid und Meg Ryan.
Meg Ryan, ja, stimmt, aha, genau.
Und der Neffe von Randy Quaid. Und also er ist im Grunde ein Nepo-Baby par excellence, aber offenbar immer noch ein sehr bodenständiger Typ geblieben.
Zum Glück sympathisch, ein sympathisches Nepo-Baby.
Ja, ja, so könnte man es sagen. Ja, und die Red Letter Media Folgen, es gibt mittlerweile zwei mit ihm, die sind auch sehr gut. Er fügt sich in diese zynischen Männer, fügt er sich wundervoll ein und macht mit denen schöne Gags und ist genauso enthusiastisch bei diesen Schrottfilmen, die sie da in ihrem Format gucken, dabei, wie auch die Stammcrew und so. Also auch das kann ich durchaus empfehlen. Und er ist auch, also du hast jetzt The Boys genannt, aber er ist zum Beispiel auch in Oppenheimer und in den Scream-Filmen in den neuen und sowas. Also er kommt rum. Er hat seine Erfolge.
Mhm. Ich hatte, als Lucy und ich wir haben uns Nosferatu angeguckt vor ein paar Wochen und da waren zwei Filmtrailer vor, wo bei beiden er die Hauptrolle gespielt hat. Nacheinander. Das war sehr überraschend. Und ich kann die beide nicht mehr jetzt beziffern oder benennen, meine ich. Sorry.
Das ist okay. Oh ja, er ist auch einer der Peter Parkers in Across the Spider-Verse, sehe ich gerade.
Echt? Obwohl, das passt voll, weil er ist so er hat auch so eine normale Stimme. Für einen Peter Parker ergibt das sehr viel Sinn, finde ich. So ein Peter Parker-Sprecher sind halt oft so very normal guys, weißt du?
Ja, aber er ist halt so ein komischer Parallel-Peter Parker. Er ist einer von denen, die gleichzeitig ein Bösewicht sind. I don't fucking know. I don't know. Ich habe das nicht gesehen, aber das ist...
Ich muss mir den zweiten auch noch angucken.
Haben wir den alle nicht gesehen?
Ich habe nur den ersten gesehen, weil der zweite ja mit einem quasi in der Mitte der Handlung zu Ende ist. Ist ja ein Zweiteiler eigentlich gewesen, wo dann der zweite Teil direkt danach erscheinen sollte. Aber der ist immer noch nicht draußen. Da gab es dann irgendwelche Produktionsprobleme. Und der soll dann, glaube ich, auch irgendwie erst nächstes Jahr kommen. Oh. Deswegen habe ich mir gedacht, dann warte ich halt. Dann gucke ich den halt erst, wenn der dritte Teil auch dann draußen ist. Damit ich dann nicht mit diesem unbefriedigenden Cliffhanger
einfach
existieren muss.
Bei mir ist der schon ewig auf der Watchlist und ich hatte dann halt vor, also jetzt wollte ich neulich sagen, aber es ist original ein halbes Jahr her, dann nochmal Into the Spider-Verse geguckt, den ich ja hervorragend finde und ich glaube, du ja auch und ich weiß nicht, Leo, hattest du Into the Spider-Verse geguckt?
Den ersten, ja, den habe ich gesehen, den mochte ich sehr.
Ja, das siehst du.
Aber ich bin halt sehr schwer damit, ich habe was sehr Schwerfälliges an mir und ich brauche immer ewig in die Gänge zu kommen, um mich da aufzuraffen und so weiter. Also das ist gar keine Aversion. Ich mag den ersten sehr. Bin beim zweiten durch.
Aber ist ja bei mir gewählt. Auch so. Also ich wusste das gar nicht, dass das so zweigeteilt ist. Bin einfach nur noch nicht dazu gekommen.
Ja. Ich sehe gerade die wildeste. Ich habe nebenbei Jack Quaid gegoogelt. Der hat die eine der wildesten Rollen, die ich überhaupt nicht mit ihm assoziiert hätte. Er spricht den Sohn von Talion in Shadow of Mordor.
Den Sohn von Talion.
Der ganz am Anfang ermordet wird.
Talion hat
einen Sohn. Talion macht doch eine Fechtübung mit seinem Sohn auf der Mauer und dann werden seine Frau und sein Sohn umgebracht. Und dieser Sohn wird von Jack Quaid gesprochen.
Warum? Das ist ja super random.
Das ist ja lustig.
Ich meine, irgendwer muss ihn sprechen, Tom. Du kannst fragen, warum, aber ich meine, irgendwer muss ihn sprechen.
Alter. Hat der sonstige Videospielrollen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist seine einzige Videospielrolle. Ne? Videogames, also er spricht in seinem Charakter nochmal in irgendeinem Flashback in Shadow of War natürlich, aber ansonsten nö. Einfach nö.
Das ist funny. Also aber das ist doch so ein Ding, wenn den einen irgendwie ein Unternehmen fragen würde von irgendeiner Reihe, die er cool findet, würde der da bestimmt mitmachen.
Kann durchaus sein. Ich könnte ihn mir sehr in die Richtung vorstellen. Und eine Sache, die wir ausgelassen haben in seinem Portfolio, sein Anfang war in The Hunger Games. Er spielt irgendeinen Charakter in Hunger Games.
So ein Teen irgendwie mit dem
Ja, muss ein, auch sein, oder? Ein von denen, der in den ersten 5 Minuten abgeschlachtet wird. Keine Ahnung. Der Name ist offenbar Marvel, was ein wilder Name ist für einen Charakter in Hunger Games, finde ich.
Würde ich gerne mal sehen.
Musst du nur googeln, ne? Jack Quaid und Hunger Games. Habt ihr die Hunger Games Filme geguckt? Weil ich habe die tatsächlich gesehen und ich weiß nicht warum.
Ich habe die alle gar nicht.
Ich habe die ersten beiden, glaube ich, gesehen und danach aber nicht weiterverfolgt.
Tja, dann mache ich das jetzt nicht als Thema auf, aber das sind wilde Filme.
Ich habe ganz knapp das verpasst, selber das hier Scream referenzieren zu können mit ihm, weil ich sehe ja gerade, dass er im 5. und 6. mitspielt und wir sind gerade bei Scream 4 angekommen. Wir gucken seit ein paar Monaten die Scream-Filme mal so nacheinander. Vor allen Dingen, weil wir sehr überrascht davon waren, wie gut wir die immer fanden, jetzt bis zum 4. Teil. Den 4. Teil fanden wir sehr mäßig, aber tatsächlich die ersten 3, inklusive dem 3., der so gemeinhin als schon nicht so gut angesehen wird, aber die da hatten wir immer sehr, 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 sehr viel Freude mit, weil das noch sehr viel, wie soll ich sagen, es untergräbt sein eigenes Genre und seine eigene Prämisse immer noch sehr viel mehr, als ich das gedacht hätte. Mhm. Also ich dachte, es wäre wirklich so ein bisschen im zweiten Schritt dann diese Satire, aber beim Gucken vom ersten und vom zweiten Screamer hab ich mir immer wieder mal gedacht, das ist ja schon Scary Movie. Weil ich kenne die Szenen, die Scream macht, oftmals kannte ich sie aus Scary Movie, weil das habe ich halt als Teen gesehen. Und ich dann, mein zweiter Gedanke war aber, okay, die Szene, die Scary Movie hier parodiert, ist ja bereits die Parodie in Scream.
Ja.
Das fand ich sehr lustig, diese Erkenntnis, wie tief dieser Rattenschwanz, diese Metapher funktioniert nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, wie tief das geht. Sehr, sehr gut. Also vor all dem passt auch Hellraiser, würde ich sagen. Das ist auch eine Filmreihe, die wir nachgeholt haben letztes Jahr, also die ersten 3 Teile. Der erste Teil, also ich liebe tatsächlich auch den zweiten Teil und ich liebe auch den dritten Teil auf so einer anderen Ebene. Der dritte Teil ist wiederum was sehr anderes, aber der ist so fucking absurd und verrückt und groß und viel, dass ich den auch sehr, sehr genossen habe. Das sind sehr unterschiedliche Filme tatsächlich jeweils voneinander. Aber der erste Teil, der ist ja gedreht und geschrieben von Clive Barker, der auch das Quellmaterial, das Buch geschrieben hat, auf dem es basiert. Wie heißt es nochmal? Wie Hellbound Heart heißt das Buch. Dieser Film ist halt ebenfalls extrem kinky. Man merkt halt, dass es jetzt nicht einfach nur von irgendwie dem straightesten Menschen der Welt zu Papier gebracht wurde und dass da einfach viel drinsteckt. Und das genieße ich immer so sehr, wenn du einen Klassiker in irgendeiner Art und Weise guckst, du aber merkst, oh, als der gemacht wurde, der war ja kein Klassiker oder er war auch keine große Produktion, sondern er wurde ein Klassiker, weil es diese verdammt kleine, unglaublich persönliche Produktion ist, wo sie so ein bisschen machen konnten, was sie wollten. Habe ich sehr genossen. Also Hellraiser, die ganze erste Trilogie fand ich ganz großartig, kann ich auch sehr empfehlen. Also das ist ein Familiendrama teilweise. das ist die große Erkenntnis vom ersten Hellraiser auf jeden Fall, dass das eine sehr, ein sehr anderer Art von Horrorfilm ist, als man das erwartet, wie du das sagst, wenn man Hellraiser und Pinhead nur aus der Popkultur kennt. Und da nähern sie sich dann natürlich immer weiter dran an mit den Sequels.
Ich fand ja auch die Erkenntnis ganz wild, dass Hellraiser diese Parallelen hat zu Berserk, weil sich Berserk diverses lehnt aus dem ersten Hellraiser. Also auch visuell vor allem, ja, aber auch so ein bisschen aus diesem Prinzip von was für Entitäten einem dort begegnen und wie die halt so übernatürlich sind und nicht so richtig greifbar. Und das ist ja auch in Berserk drin. Das ist ja ein Teil des Horrors, den auch Berserk aufgreift. Nur, dass es sich nicht ausschließlich darauf fokussiert.
Hast du das eigentlich weitergelesen, Tom?
Du meinst jetzt den letzten Berserk-Band?
Ja.
Nee, immer noch nicht. Hab mich noch nicht getraut, der steht bei mir im Regal. Das ist quasi, also getraut, weil ja Kentaro Miura, der Autor von Berserk, vor einigen Jahren verstorben ist. Aber die Geschichte trotzdem noch weitererzählt wird. Ich weiß jetzt nicht, wie weit, also ich bin auch nicht auf dem aktuellsten Stand, aber ich habe den letzten Manga-Band und der ist posthum erschienen. Und da bin ich immer noch sehr interessiert dran, aber so richtig getraut habe ich mich noch nicht.
Weil du dir auch nicht die Erinnerung kaputt machen möchtest im schlimmsten Falle.
Ja, weiß ich gar nicht. Es fühlt sich super strange an, weil der letzte Band, als Miura noch gelebt hat, ist an einem sehr, sehr interessanten Punkt geendet. Und das wäre, weiß ich nicht, also es gibt ja manchmal Serien wie irgendwie Sopranos oder so, die auch so ein ganz seltsames Ende haben. Und das wäre so in die Kategorie gefallen, wo du dir ganz viel selber denken kannst, aber du willst eigentlich auch, dass es weitererzählt wird. Und es ist ja nicht so, dass das jetzt, was weitererzählt wird, alles aus dem Nichts kommt, sondern dass Miura hat sich ja unterhalten mit seinen Mitarbeitern und die wissen ja Bescheid über große Teile dessen, was noch erzählt werden soll. Zumindest habe ich so verstanden. Deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass da irgendwie ein Erbe verraten wird oder sowas. Aber trotzdem habe ich da eine ganz komische Hürde vor. Ich will das aber unbedingt mal weiterlesen.
Ja, ich habe das auch lange. Ich habe da ja auch mal viel Zeit drin investiert, die Serie zu lesen. Aber dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ob ich damals an dem Punkt angekommen bin, wo sie dann waren. Ich bin knapp bis zum Schiff irgendwie, glaube ich, gekommen. Aber habe dann auch nie das Gefühl gehabt, ich müsste das jetzt weiter mehr angucken von da aus. Ich glaube, weil ich so viel schon rausgeholt. Ich glaube, das Gefühl war ein bisschen, dass ich auch so das meiste aus der Serie schon rausgezogen habe. Und sie läuft jetzt zwar noch weiter, aber ich weiß gar nicht, ob ich emotional das jetzt so sehr brauche, diese Geschichte weitererzählt zu bekommen, weil das die Serie ja auch mit seinen unterschiedlichen Kapiteln dann wirklich neue Arcs beginnt. Und die große Geschichte ist halt immer noch offen, das stimmt. Aber man kann schon diverse thematische Enden auch vorher ziehen. Und wie du sagst, das war ja, also dieser Versuch wurde ja auch durchaus getätigt, quasi ein bisschen so ein Ende an dem Punkt jetzt offiziell zu fühlen, an dem halt der letzte Band vom Originalautor entstand, dass man halt da auch durchaus thematisch argumentieren konnte, dass es ein passendes Ende sein könnte, auch wenn es natürlich im Plot kein passendes Ende ist. Und so habe ich mich schon vorher gefühlt. Deswegen bin ich da irgendwie irgendwann auch so rausgegangen und dachte mir irgendwie so, ich fühle mich gut damit, wo ich hier bin bei Berserk. Und die haben noch weiter ihre Abenteuer und ihren Revenge-Plot, aber thematisch hat sich viel auch schon aufgelöst vorher, finde ich.
Na, es ist auch noch viel da. Also natürlich gibt es immer wieder diese kleinen Abschlüsse, aber es gibt ja in Berserk auch viel Plot, wo auch die Fans von dem, was ich mitbekommen habe, einfach nicht so happy waren, weil sie ja die ganze Zeit auf etwas Bestimmtes warten. So ein bisschen, ne? Es gibt so eine Karotte vor der Nase und das dauert und dauert und dauert und da sind wir ja eigentlich dann angekommen, aber ich finde es total spannend, diesen Weg, den Berserk hingelegt hat und wie es auch an sich selbst wächst. Aber ist natürlich total, also ich finde es immer noch total tragisch, dass wir Miura verloren haben.
Voll.
Und neulich dann ja auch noch Toriyama verloren haben und das ist super bitter. Und der Yu-Gi-Oh! Mangaka ist ja auch gestorben.
Stimmt, ja.
Also es ist schon krass, wie viele dieser alten Größen verstorben sind in den letzten Jahren.
Ich weiß gar nicht, ob ich mit dir darüber geredet hatte, Tom, aber ich hatte letztens einen auf Blue Sky einen Comment gesehen von jemandem, der halt angesprochen hat, dass das sehr wahrscheinlich die letzte halt Konsolengeneration sein wird bei Nintendo, die halt noch beeinflusst wird von diesen ganzen Leuten wie Miyamoto und Co., die halt seit Anfang an dabei sind, ne? Weil die halt in ihren 80ern mittlerweile teilweise sind. Miyamoto ist jetzt 72, aber auch da, es ist ja ein stolzes Alter dafür, um immer noch aktiv, soweit wir wissen, in der Firma halt aktiv zu sein. Das heißt, es ist ja absehbar, dass es in den nächsten vielleicht 5 Jahren sich ändern könnte. Und das wird, glaube ich, auch in der Videospielbranche dann sehr krass, wenn man in 10 Jahren zu dem Punkt kommt, wo auch wirklich dann immer mehr dieser Menschen, die in den 80ern und 90ern so instrumental für die Industrie waren, halt auch nicht nur beginnen, aus der Industrie auszuscheiden, sondern auch beginnen zu versterben. Das ist ja etwas, was diese Industrie jetzt in diesem großen Rahmen noch nicht hatte, einfach weil sie noch so jung ist.
Ja, wobei bei Nintendo muss man auch sagen, dass die sind ja ein sehr eine Firma, die sehr viele ihrer Leute, die damals an den ersten Marios und Zeldas gearbeitet haben, immer noch dabei sind und die heute halt hohe Positionen haben. Und ich schätze mal, so wird das auch weitergehen. Also, dass dieser Erbgedanke von, okay, die sind schon lange dabei, die haben wirklich an Spiel mitgearbeitet und so, das wird, glaube ich, auch weiter so bleiben.
Man muss es hoffen. So, es gab einen kleinen Cut aufgrund ein paar technischer Probleme. Vielleicht habt ihr es vorher bemerkt, vielleicht habt ihr es nicht bemerkt, weil ich unglaublich professioneller Editor bin, seit 10 Jahren ausgebildet und in den besten Editorschulen Deutschlands,
wie
zum Beispiel der Babelsberger Filmakademie Deutschland.
Das war diese Ansprache.
Man hört zwischendurch so ein bam, 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 bam. Das ist von meinem Editing-Prozess.
Nee, jetzt musst du eigentlich so Geräusche einbauen, wie wenn in Warcraft ein Haus gebaut wird, weißt du, so ein Hämmern und Sägen im Hintergrund.
Ich dachte eher so an Zirkusgeräusche, so Elefanten.
Das wäre alles wieder Editing-Arbeit und das heißt, ich muss mit DaVinci Resolve dann editen und ich habe gerade so viel zu kämpfen mit DaVinci Resolve, weil es da diverse Probleme bei mir gerade gibt mit diversen Editionen, die ich und Versionen, die ich umher installieren muss, damit das mal funktioniert. Tom, du weißt ja Bescheid, wie ich mit verschiedenen Schnittfenstern arbeiten musste.
Robin kommt immer rein und sagt, meine 5090, die macht so viele Probleme.
5080, bitteschön. Die Leute glauben, ich bin schwerreich sonst. Ja, nee, es hat, glaube ich, gar nicht so viel mit der 5080 zu tun, sondern eher irgendwie mit der Kombination Hardware, Treiber und Software, die dann zu Problemen führt, die andere Leute auch schon seit vielen Jahren haben, die ich aber jetzt erst habe. Mhm. Ist es ja oft so, ne? Ich hätte wahrscheinlich auch einfach einen RAM-Stick ändern können und dann hätte es genauso große Chance geben können, dass es plötzlich passiert, wenn du ein Hardware-Teil veränderst.
Wir waren vorhin beim Thema Horrorfilme, aber darüber gibt es noch keinen Horrorfilm. Der wahre Horror sind PC-Probleme und ich finde, das sollte man sich mal als Basis nehmen für einen Gruselstreifen. Ich glaube, da ist viel zu holen.
So ein RAM-Stick, der beginnt, dich zu fressen, der Sentience bekommt oder vielleicht eine Grafikkarte ergibt mehr
Grafikkarten
Sinn.
Grafikkarten sind solche
so
Klopper
groß.
Heute, genau, die sind schon sehr bedrohlich.
Damit kannst du so Leute erschlagen problemlos oder sie könnten dich halt auffressen.
Verbrennen kannst du
so. Oh, aber doch, da habe ich sofort einen geilen Tod mit dem, die haben ja mittlerweile so 3 Lüfter und die dich einfach zerstören, können dann das Gesicht zerschreddern, dein Gesicht wird langsam in den Grafikkartenlüfter reingepresst.
Du bleibst so mit dem Finger dran hängen und dann saugt dich das immer weiter rein und du kommst nicht davon weg, aber dann sind wir eher bei Final Destination, habe ich das Gefühl.
Oh, und dann hatten wir zu Spielefotos, da läuft dann irgendwie Crysis und aber das wird alles langsam so rot und blutig auf dem Bildschirm.
Das ergibt
weil
keinen
die Grafikkarte,
Sinn,
weißt du?
Und die Performance wird schlechter, weil die Lüfter ja damit beschäftigt sind, dich zu zerstückeln.
Oder sie wird besser, weil das ist eine verfluchte Grafikkarte, sie braucht Opfer, um zu performen.
Die wird nicht mit Strom, sondern mit Gedärmen gefüttert. Can You Run Crysis braucht einfach Menschenopfer. Das ist doch eine gute Idee.
G in GeForce steht für Gore.
Oh Gott.
GoreForce. Das mag ich sehr, sehr gerne. Nvidia GoreForce ist ein sehr guter Name. Oh, Leo, wie bist du dem gegenüber eingestellt? Sagst du ein Nvidia oder sagst du Nvidia?
Ich sage Nvidia.
Wie ein normaler Mensch. Sehr, sehr gut. Das ist mein Test, ob ich noch mit Leuten sprechen kann.
Ich habe, glaube ich, noch nie Nvidia gehört. Wer sagt Nvidia?
Ja, die Macher von die Nvidia-Arbeiter sagen das.
Ach, also, das ist der offizielle Name, oder?
Scheinbar. Ich weiß nicht, ob es der offizielle ist oder ob die das intern unterschiedlich aussprechen, aber ich hatte die Opening Keynotes, ich glaube, zur CES gesehen und halt der Typ, der Chef der CES dort ist, der dann den CEO von Nvidia begrüßt hat halt ganze Zeit Nvidia gesagt und das scheint die offizielle Aussprache
aber zu sein. Aber das alte Nvidia-Logo hat doch diese weibliche Stimme darüber, die den Namen der Firma sagt und ich höre da Nvidia und nicht Nvidia.
Guter Punkt. Nvidia. Da sagt ihr immer Nvidia. Ja, du hast völlig recht. Vielleicht ist das eine neue, also entweder dieser eine Typ, der den eingeführt hat und der Chef von dieser Veranstaltung war, hat das falsch gesagt. Aber ich glaube nicht, weil ich habe da diverse Gags drüber gehört. Ich bin ja mittlerweile tief in diesem Loch drin. Ich gucke ja mittlerweile sehr viele Videos, weiß ich nicht, von Gamers Nexus und dann To Digital Foundry dazu natürlich oder Linus Tech Tips. Und da gibt es diverse Gags darüber, dass man halt jetzt Nvidia sagen soll. Also das war scheinbar sogar in diversen so, weißt du, wenn du ein Pressemuster bekommen hast, dann als Angabe, wie, was du sagen darfst, wann, da war dann wohl auch die Bitte bei, dass du Nvidia sagen sollst.
Oh Gott, ich liebe sinnlose Rebranding-Kampagnen. Erinnert ihr euch an dieses Video von Ubisoft vor ein paar Jahren, wo sie alle ihre Mitarbeiter gefragt haben, sagst du Ubisoft oder sagst du Ubisoft? Und who the fuck cares?
Aber das war also, ja kein Rebranding, das war ja das Gegenteil eigentlich davon. Das war ja dieses, weil dieses who the fuck cares war ja genau der Punkt dieses Videos, oder nicht?
Ach so, es kann sein. Ich habe das Video nicht mehr so präsent. Ich weiß nur, dass. Ich meine, es war trotzdem natürlich ein Marketing-Ding irgendwie. Ja, total, so, haha, ja. Lass mal damit spielen. I don't fucking know. Es ist. Ja, naja.
Ich habe das Gefühl, die Frage ist einfach nur, bist du US-Amerikaner oder nicht? Weil du sprichst das doch einfach so aus, wie es in deiner Sprache logisch erscheint, oder? Die Frage ist einfach nur, wie wird das U in deiner Landessprache ausgesprochen, glaube ich. Weil niemand macht doch da eine Übertragungsleistung und sagt, nee, aber dann sage ich jetzt Ubisoft.
Naja,
ich
sag auch mal einfach es Ubisoft. Halt, also es ist schon sehr unterschiedlich, weil die Franzosen sagen ja dann vielleicht Ubisoft und wir Ubisoft. Sagen Ubisoft und dann gibt es Ubisoft. Also es gibt schon ein paar verschiedene Varianten.
Schon, ja.
Die wahre Frage ist, wie man CD Projekt ausspricht, weil da legen sie
CD
ja auch Wert
Projekt
drauf.
Red, soweit ich weiß.
Da, es ist aber auch selber schuld. Ihr könnt nicht ein englisches Red in euren Namen aufnehmen, aber dann sagen, nein, das Projekt wird mit K geschrieben, darf nicht englisch ausgesprochen werden. Dann nimm halt das Red da raus.
CD ist auch ein englisches Akronym.
True.
Aber steht das in dem Namen für Compact Disc? Nee, oder?
Ich habe keine Ahnung, wofür CD in CD Projekt. Keine Ahnung, wofür steht das?
Ja, aber doch, ich denke schon, weil die waren ja einfach diese Firma, die halt CDs gedruckt hat, die einfach die Distributor war in ihrem Land.
Stimmt.
Genau, die waren ja am Anfang kein Publisher oder Entwickler. Also ich denke schon, dass es einfach dafür steht.
Das ist wild. Das ist wild.
Die haben einen CD-Hintergrund, ja.
Ich mag das so, wenn so Namen von Firmen irgendwie noch so alte, archaische Hintergründe haben, die eigentlich mit dem aktuellen nichts mehr so richtig zu tun haben. Mhm. So wie Capsule Computers oder so. Ich mag das irgendwie total.
Ich habe auch gerade festgestellt, als ich es mal kurz gegoogelt habe, das Red ist nicht mehr. Also, das Red war offiziell nur ein einziges Jahr lang im Namen, tatsächlich. 2011 haben die sich umbenannt in CD Projekt Red und 2012 haben die sich umbenannt in CD Projekt. Aber intern wird deren Entwicklerteam immer noch CD Projekt Red genannt. Also man kann es einem nicht vorwerfen, wenn man die CD Projekt ausspricht.
Ich dachte ehrlich gesagt auch, Red ist einfach die Entwicklungsbranche und CD Projekt ist das gesamte Ding. Hm.
So ist es im Grunde auch, genau. Ja. Im Kern hast du da auch völlig recht
mit. Okay. Ja. Ich musste vorhin auch noch dran denken, dass wir beim Gruselthema, weil ich hatte jetzt, PCs sind ja nicht wirklich gruselig, aber ich glaube, eine der gruseligsten Sachen, die mir passiert ist, und das ist eigentlich, glaube ich, relativ gut vertreten im Horrorbereich auf verschiedene Arten, ist, als mal jemand mitten in der Nacht, wo ich aufgewacht bin und einfach nur so Kratzen gehört habe an der Haustür, als ich noch in Wedding gewohnt habe. Und dieses Geräusch von jemand macht irgendwas an deinem Türschloss. Und zwar wirklich dauerhaft und es ist auch ziemlich laut, weil es ja nachts passiert. Und davon.
Darf ich vermuten, was es oder wer es war? Weil ich kenne die Wohnung noch.
Also du kannst es gerne vermuten, aber es war halt wirklich dieses Ding von, das ging richtig lange, davon wach zu werden und dann zu merken, ist irgendjemand. Und dieses Herzrasen, das ich da bekam, das war wirklich einmalig.
Das glaube ich dir sofort. Das klingt extrem creepy. Ich glaube, ich wäre gestorben. Ich hatte in der Wohnung hatte ich das Zimmer, das am nächsten an der Tür war.
Ja.
Und ja.
Also du kannst gern raten.
Waren das unsere bescheuerten Nachbarn, die ohnehin schon immer in Partylaune waren und wo jemand einfach besoffen versucht hat, das falsche Schloss zu öffnen?
Es war exakt das. Es war exakt das. Ich bin
war
halt
meine Vermutung. Wie hast du es denn rausgefunden? Ja,
ich bin halt hingegangen zur Tür und habe einfach nur gesagt, hallo. Also wirklich ein bisschen lauter und man macht seine Stimme extra tief. Da kam dann nur ein sehr, sehr leises, aber deutlich genuges, falsche Tür. zurück und der ist dann wieder an die andere rangegangen.
Das habe ich, hätte ich jetzt auch tatsächlich
aber
nicht erwartet.
Aber der Schock meines Lebens, das ist so
ja,
creepy.
Ja, glaube ich dir.
Und ich habe auch, also die gruseligsten, die Träume, die am meisten bei mir bleiben, die Horrorträume sind die, wo ich noch wirklich ganz zu Hause gelebt habe, wo ich alleine zu Hause bin. Und wir hatten halt so ein Haus in einer kleinen Stadt. Und draußen einfach nur im Dunkeln Leute sind. Die machen gar nichts. Die sind einfach nur da. Das ist das Creepigste.
I hate it. Du hattest da aber auch dann sehr viel Zurückhaltung, weil ich glaube, weiß ich nicht, ich hätte, glaube ich, übelst vor die Tür gehämmert von der Innenseite oder so, um die andere Person zu erschrecken oder allein schon dazu, weißt du, du bist ja in einer Bedrohungssituation, um quasi zu sagen, so, hey,
nicht
ich
klar
bin.
Denken. Das war boah, einfach
ja,
nur nee, so, ugh.
Ja, nee, klar, das verstehe ich sehr, 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 sehr gut. Ich neige dann aber zur starken Reaktion in solchen
Sätzen. Das Ding ist ja auch, was auch immer da versucht wurde, hat ja nicht funktioniert. Also selbst wenn es ein Einbrecher gewesen wäre, hätte keinen guten Job gemacht.
Ja. Ich hab dir erzählt, Rob, wie ich gestern auf dem Weg, vorgestern war das, auf dem Weg vom Büro, so einen Typen richtig übel angemacht habe auf der Straße.
Ja, nicht so unrecht.
Boah, Alter, das war wirklich was. Eine der, also, ach, da kam ich war ja sehr müde an dem Tag, ihr habt es ja mitbekommen, und bin so sehr übermüdet, leicht delirisch die Rolltreppe hochgefahren in der U-Bahn, bei der ich aussteige. Und ich war unten an der Rolltreppe, der Mann war oben an der Rolltreppe. Und der Mann, das ist einfach passiert, hat einfach angefangen, während der auf der Rolltreppe stand, die da oben fuhr, hat er einfach angefangen zu pissen. Hm. Der hat einfach angefangen, auf die Rolltreppe zu pissen. Und es war wirklich, ich war so, also so wirklich, das brauche ich jetzt nicht. Das geht, Mann. Und ich habe kurz angeguckt oben, wie der aussieht, ob der einfach völlig neben der Spur ist, völlig unter Drogen, völlig besoffen oder so. Und dem war nicht so augenscheinlich. Der wirkte eigentlich beisammen. Und da habe ich den einfach wirklich fertig gemacht. Ich war so müde und das passiert dann ja auch, da hast du Adrenalin. Ich weiß nicht genau, was ich gesagt habe, aber ich habe ihn auf jeden Fall schwerst beleidigt dafür, was das für ein absolut abartiges Schwein der Typ ist. Und Leo, was der mir einfach geantwortet hat, ich habe mit vielen Reaktionen gerechnet. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass er mich halt so, er hat mich mit Unverständnis angeguckt, leicht den Kopf so wie so eine Katze, die ein bisschen verwirrt ist, so angewinkelt und hat gesagt, ich nehme Wassertabletten. Als ob ich das Arsch bin.
Fucking Checkmate.
Das Arschloch bin. Als ob ich der Arsch bin, weißt du?
Du, der hatte die perfekte Antwort da drauf, das finde ich. Das also.
Was,
unglaublich.
Was glaubte er, was darauf die Antwort ist? Oh, Verzeihung, das wusste ich ja nicht. Ja. Sie nehmen Diuretika. Ja, natürlich, dann bitte. Pissen Sie weiter. Dann
geht's ja nicht anders, Verzeihung.
Wirklich, ey, das hat mich fast in den Äther geschossen. Da war ich dann auch, war noch dabei, ihn zu beleidigen. Und das habe ich dann einfach ein bisschen weitergemacht und bin dann weggegangen.
Das ist so entwaffnend, diese Antwort.
Wirklich.
Das ist, wenn du wirklich so harte Medikamente nimmst, dass du unterwegs Wasser lassen musst, weil es nicht anders geht oder sowas, dann brauchst du halt ein Behältnis dafür, einen Katheter, irgendwas.
Es gibt bessere Alternativen, als einfach loszustrullen.
Ja.
Von mir aus, stell dich in die Ecke, nimm eine Pfandflasche, eine Gatorade-Flasche mit so einer großen Öffnung und mach's da. Von mir aus. Ist nicht schön, aber es ist besser als nicht, als einfach auf der. I don't get it. Leute.
Du kannst auch so wirklich aus dieser U-Bahn treten und einen Schritt nach rechts machen und du hast da auch wirklich eine grüne Fläche und so, wo du in der Ecke pinkelst. Also, whatever. Das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach,
Oh Mann, ey.
Mann.
Oh,
Mann.
Ja, es ist dann.
Können wir uns nicht auf so ein Mindestmaß an Zivilisation einigen?
Das wäre, also, ich will hier nicht. Ich bin normalerweise kein Fan von Berlin-Bashing, aber das ist so ein Symptom dieser Stadt, ne?
Okay. Ich glaube, ich will das gar nicht auch auf Berlin irgendwie konkretisieren. Ich glaube, das ist jede Großstadt, oder? Also jetzt in Deutschland zumindest, natürlich gibt es da unterschiedliche Standards in unterschiedlichen Ländern auch, aber ich glaube, wenn du jetzt in Dortmund oder in, weiß ich nicht, Essen in irgendeiner Bahnstation stehst, ist die Chance genauso niedrig und hoch, dass das passiert.
Ich glaube, Berlin hat schon diesen Ruf ein wenig von dem etwas rustikalerem, dreckigerem.
Ja, so, es gab noch mal einen kurzen Cut, wir sind jetzt aber wieder da und wir haben noch einen weiteren Stargast am Start. Hallo, hallo, wer ist denn da?
Hallo, mein Name ist Mats, man kennt mich aber unter dem Namen Matthias und ich habe einmal ein Videospiel gespielt, das hieß, glaube ich, irgendwas mit Stefan irgendwas.
Mats kam gerade dazu, also der ist gerade im Hook-Büro mit Tom gemeinsam, die nehmen jetzt was anderes auf, deswegen verabschiedet sich Tom jetzt auch. Aber Mats fragte gerade, komm, wir nehmen jetzt Ratsherren auf. Mats, mich hat gestern Abend Lucy darüber informiert, dass diesen Sonntag der erste Sonntag im Monat ist, weil der Februar kürzer ist als der März. Wie sah es bei dir, der Januar, wie sah es bei dir aus? Wann hast du das erkannt?
Also, dass der Februar so kurz ist dieses Jahr, halte ich glaube, das ist Friedrich Merz schuld. Seit der Bundeskanzler ist, ist einfach vieles im Argen bei mir und ich glaube, das ist das Problem.
Ja, aber also du hattest es auch nicht vorausgesehen schon und mir nur nicht gesagt, nicht. Weil ich muss dir das nicht
in den Kalender. Ich habe sehr viel wichtigere Sachen zu tun im Alltag.
Same. Also wir gucken einfach später nochmal, wann wir Ratsherren aufnehmen, ne?
Absolut, du, habe ich ein gutes
Gefühl. Gut. Also, falls ihr hier euch gerade wundert, warum kam an diesem Sonntag kein Ratsherrn oder warum kommt es scheinbar eine Stunde später, jetzt wisst ihr wieso. Tom, lieber Mats, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei eurer Aufnahme. Dürft ihr sagen, was ihr aufnimmt? Ja, ne? Ist das schon veröffentlicht?
Ja, wir wollen
die
Sims Spider spielen.
Was?
Ach, schön.
Will dieses Stefan-Spiel spielen.
Ihr könntet auch, also Mats, falls ihr Bock habt, ihr könntet auch eine Folge Ratsherrn aufnehmen.
Meinst du, das merkt jemand?
Das weiß ich nicht genau, aber ihr könntet es ja mal probieren.
Das ist nicht unbedingt ein Kompliment für Robin, aber das macht nichts.
Na gut, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und der Leo und ich bringen noch diesen Podcast zu Ende.
Ja, dann euch auch noch ganz viel Spaß.
Alles
vielen
klar.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüssi.
Bis dann. Ciao. Ja, es tut mir leid, dass das ein bisschen holprig ist. Wie gesagt, wir hatten so ein paar technische Probleme und die sind auf meiner Seite. Und ich weiß nicht, was da los ist, ehrlich gesagt. Aber
dafür haben wir, also das war ja eigentlich ganz clever, Leo, weil durch diese leichten Zeitverzögerungen haben wir jetzt die Chance, ohne Tom zu sprechen. Das heißt, das ist ein
guter. Hattest du was aufgehoben dafür?
Der Plan ist aufgegangen. Naja, wir können ein bisschen über Tom jetzt sprechen. Wir können die Vorgabe, eine Hooked No und Topic zu machen, ist natürlich eine Veräppelung. Jetzt gerade ändert sich live der Titel in eurem Browser und da steht Hooked on Topic Doppelpunkt Thomas Goik. Und der Leo und ich, wir reden jetzt mal ein bisschen über den Thomas, was der euch so alles verheimt. Nee, gibt's gar nichts. Tom ist privat so wie euch, wie ihr das kennt, auch auf der Arbeit. Er ist nett und freundlich und zuvorkommt.
Ich würde auch sagen, Tom ist relativ ein offenes Buch, was nicht bedeutet, dass er nicht seine Tiefgänge hat, die man kennenlernen kann, aber ich glaube, Tom ist what you see is what you get. Als
ja,
Mensch.
Positiv gemeint.
Ja, das definitiv ist, positiv.
Absolut. Ja. Und ich glaube, das gilt aber für, ich weiß gar nicht, ob ich viele Leute kenne in meinem privaten Umfeld, bei denen ich was anderes sagen
Mats
würde.
Mats ist super fake. Mats ist das größte Arschloch, das ich hier erlebt habe.
Ja gut,
privat.
Mats halt. Ja. Mats ist halt dieser große Mann, der so tut, als ob er, dieser große, schöne Mann, der unter uns abhängt und so sich so ein bisschen anbiedert. Ne?
Ja, schon.
Und du merkst halt, das ist schon eine Arbeit für ihn, auf sich in diese Rolle reinzufinden, eines schüchternen Videospielfans, weg von dem Womanizer, der privat ist.
Haha, guck mal, wie unbeholfen ich Videospiele spiele. Haha, guck mal, wie nahbar ich bin.
Guck mal, ich kann das ja gar nicht. Ja. Ich bin ganz schlecht in Videospielen. Ja. Lacht mich alle aus.
Ja.
Das ist natürlich tiring ein bisschen, das wissen wir.
Ja, es ist schon eine ziemlich, ziemlich herkömmliche Masche. Nein, ich stimme dir zu, also die allermeisten Leute, die ich über diese, ich sag jetzt mal, Branche kennengelernt habe oder sowas, sind super authentische, liebe, echte Herzensmenschen irgendwie. Natürlich,
ja, stimmt.
Jeder, everyone in his humor, ne? Da sind auch viele Leute dabei, die, ich sag jetzt mal, die muss man zu nehmen wissen auf eine gewisse Art. Oder die, wie jetzt zum Beispiel du oder ich oder vielleicht auch noch diverse andere Leute, vielleicht eine bestimmte Art haben, wie ihr Gehirn funktioniert. Ne? Wo auch ein bisschen Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis dabei ist und so, aber im Großen und Ganzen, es gibt Leute, die ich in der Branche kennengelernt habe, die ich jetzt, also wo ich sagen würde, mit denen möchte ich jetzt vielleicht nicht so eng befreundet sein oder so, aber der absolute Großteil, wirklich zum großen Teil sind das wirklich sehr liebe Menschen.
Ja, das ist tatsächlich eine interessante Beobachtung, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber es ist wirklich so, dass allgemein in der Branche man das so sagen kann, dass mir da wenig Leute einfallen, wo ich jetzt grundsätzlich auf die andere Straßenseite wechseln würde, wenn ich sie sehen würde. Das Gefühl ist da schon so, dass man irgendwie aus ähnlichen, also nicht aus ähnlichen Kreisen kommt, aber da irgendwie, dass das Hobby da dann schon irgendwie so vorsortiert in vielerlei Hinsicht, wenn du so doll Fan von Videospielen bist, dass da irgendwie ein gewisser Charakter am Ende durchscheint, sodass man dann irgendwie meistens doch ganz gut miteinander klarkommt. Habe ich noch gar nicht so darüber nachgedacht, aber würde ich dir tatsächlich zustimmen. Ja. Wie du sagst, es gibt natürlich Leute. Es ist nicht so, dass es niemanden gibt, wo ich sagen würde, ist jetzt vielleicht nicht so ganz hundertprozentig mein Charakter, aber man sollte also anders gesagt, wenn ich jetzt woanders unterwegs bin, ja, wenn ich jetzt außerhalb dieser Industrie unterwegs bin und viele Leute kennenlerne, dann sind es sehr wenige Leute, wo ich das Gefühl habe, oh, mit denen kann ich gut, so richtig gut, weißt du? Und die meisten Leute denke ich mir so, ja, ist fine, I guess. Und wenn ich so auf Industrie-Events bin, auf der Gamescom unterwegs bin, weil ich ja letztes Jahr erst wieder war, dann ist mein Gefühl eher gegenteilig, dass ich bei den meisten Leuten eher sage, das passt gut und dann eher die Ausnahme ist, wenn ich mal so ein bisschen Probleme hätte, ja, mit jemandem klarzukommen.
Und ich meine, wenn du lang genug in der Branche arbeitest, dann hast du ja auch irgendwann, keine Ahnung, gemeinsame Anekdoten, Events, bei denen du warst, keine Ahnung. Wenn ich an gewisse Leute zurückdenke, dann denke ich nur daran, oh ja, mit dem habe ich mir ein extrem überfülltes Taxi teilen müssen auf dem Weg zurück zum Londoner Flughafen oder irgendwas. So eine Sachen und keine Ahnung, es sind so die Kleinigkeiten. Man steht da und man unterhält sich darüber, dass man gerade das erste Material von Metal Gear Survive gesehen hat und ist sich relativ
verbindende
einig.
Verbindende Momente.
Ja, ja. Man ist sich in dem Moment ja schon im Großen und Ganzen meistens einig. Es gibt natürlich immer Meinungsunterschiede oder Unterschiede in der Bewertung. Aber es gibt auch viele Sachen, die zusammenschweißen. WG-artige Situationen bei Vor-Ort-Events, bei denen man aufeinander hocken muss oder was weiß ich nicht alles. I don't know.
Das stimmt. Das ist wirklich gerade diese Reiseerfahrungen sind ja so ganz traditionelle, verbindende Momente, ne? Wenn du irgendwo, wenn du mal mit einem Kumpel oder mit einer Gruppe von Freunden und Freundinnen irgendwo mit einem Auto irgendwo weiter hier weggefahren bist oder geflogen bist oder mit dem Zug gefahren bist, das sind dann ja oft so ruhige Momente, die man selten gemeinsam hat, die dann miteinander verbinden. Das habe ich zumindest in meiner Erfahrung so gemacht, dass wenn ich mal mit einem Kumpel als, wie alt waren wir da, 19, 20 oder so, da sind wir spontan nach Holland gefahren zu so einem Campingplatz, wo eine gemeinsame Freundin gecampt hat zu dem Zeitpunkt, haben die einfach überraschend besucht und wir haben dann einfach im Auto gepennt und das war eine ganz tolle Reise, also eine ganz tolle Sache.
Mhm, ja, für mich ist Reisen insgesamt leider was sehr Anstrengendes und etwas, was ich schon a priori ein bisschen negativ im Kopf habe.
Mit allen Verkehrsmitteln, unabhängig vom Verkehrsmittel?
Ja, ich bin sehr, sehr träge und also egal ob Auto, Zug, Flugzeug, das ist alles für mich Stress in gewisser Weise. Und deswegen, das bedeutet aber nicht, dass ich deswegen die Leute, mit denen ich diese Reisen dann mache, auch als was Negatives abspeichere, sondern die helfen mir eher dabei, das zu relativieren, wenn ich irgendwie einen coolen Sitznachbar im Flugzeug habe und wir quatschen können oder sowas. Und das hilft mir dann sehr. Und auch in der Hinsicht war die Branche für mich immer tendenziell eher auf der positiven als auf der negativen Seite. Das sind coole Leute.
Ja, das also kann ich aber sehr gut nachvollziehen mit dem Reisen. Das ist etwas, was mit den Medikamenten jetzt deutlich besser wurde. Weil bei mir war also was immer okay war, war halt Autofahren, weil ich da die Kontrolle habe, ne, weil ich ja selber der Autofahrer bin in dem Falle. Und wenn ich dann einfach weiß, so ich habe das Auto und ich fahre, dann kann ich keinen Zug verpassen, weißt du, dann kann ich spontan auch, wenn ich irgendwas vergesse, umdrehen, solche Sachen. Aber sobald das halt in einem unbekannten Rahmen wieder passierte, war das auch immer die Hölle. Also als ich mit einem gemieteten Auto mit Lucy auf Mallorca war und wir da die ganze Insel halt erkundet haben mit dem Auto. Da gab es mal einen Moment, wo wir, oder einen Tag, wo wir halt durch die Berge gefahren sind und auch durch so Bergdörfer, wo halt die Straßen extrem eng sind und natürlich auch auf den Bergen sind die Straßen extrem eng und dann musst du dich so aneinander vorbeifudeln und da war ich quasi dann 8, 9, 10 Stunden so, ich bin ja nicht durchgehend gefahren, aber ich war mehrere Stunden den ganzen Tag über verteilt so angespannt, beziehungsweise so konzentriert, dass wir, ich glaube, um 8:30 oder so etwas abends wieder bei uns im Apartment angekommen sind, wo wir gewohnt haben. Und ich bin sofort eingeschlafen.
Wow.
Ich bin wirklich da angekommen, habe mich ins Bett gesetzt und bin sofort für 12 Stunden eingeschlafen, weil ich so fertig war und so nervös und angespannt war, weil mein Gedanke ganze Zeit ist, oh mein Gott, wenn ich in Kratzer reinfahre, dann nehmen die mich fest, dann komme ich nie wieder aus Mallorca raus und oh Gott. Aber wenn ich das irgendwie hier machen konnte, als ich zum Beispiel mit einem eigenen Auto nach Holland gefahren bin in Urlaub, das war dann sehr entspannt für mich.
Ja. Ja, also es ist, ich bin selbst kein Autofahrer, also Auto ist für mich eine sehr passive Erfahrung, aber ja.
Klar, als Berliner gibt es Sinn.
Ja, es ist, wobei ich, I don't know, aber das sind, ich kann mir vorstellen, dass das sehr gemischt ist und dass da sehr viele Parameter mit reinspielen, die das Erlebnis sehr unterschiedlich machen können. Das ist ja selbst bei mir so. Es gibt Reisen, die habe ich als mehr oder weniger positiv oder negativ erlebt. Und ja, das ich bin gerade dabei, einen neuen Pass zu beantragen. Ich habe keinen aktuellen Reisepass. Und ich will mich da heute eigentlich treffen mit meinem Stiefvater, der, glaube ich, noch meinen alten Pass und meine Geburtsurkunde irgendwo bei sich hat. Mhm. Und er meinte, er hat beides gefunden, wollte mir das heute eigentlich geben.
Nice. Aber man braucht die Geburtsurkunde dafür oder sowas?
Oder den alten Pass. Ich glaube, eins von beiden.
Ach so, eins, okay. Verstehe.
Und ich glaube, er bringt mir beides mit. Aber ich wollte sowieso mal meine wichtigen Dokumente, die aus irgendeinem Grund noch bei meinen Eltern verblieben sind, wollte ich mal zu mir bringen, weil, ne, aus Gründen. Ja, deswegen heute, nachdem wir hier fertig sind, muss ich da mal gucken, dass ich mich da aufmache.
Das war bei uns ja auch gerade Thema, aber Lucy hat sich gerade auch ihren Reisepass neu geholt. Meiner ist noch, ich habe noch einen, weil ich ja auf Bali war, vor jetzt schon wieder, wie lange ist das? 6 Jahre oder so, aber der ist noch gültig von da. Das heißt, da muss ich mich jetzt nicht drum kümmern. Aber ich muss mich heute noch kümmern um was anderes, weil wenn du nach Japan möchtest mit ADS-Medikamenten, dann musst du die vorher quasi bei der Drogenbehörde melden.
Ah, okay.
Und dieser ganze Prozess ist unglaublich, weil du würdest vielleicht erwarten, dass es in irgendeiner Art und Weise Formulare gäbe oder was du ausfüllst, aber sofort tritt dieses Klischee von Japan der Bürokratie rein, weil was du halt wirklich machen musst, Leo, ist, du musst einfach eine Mail schreiben mit Text, musst da diverse JPGs und PDFs beifügen von Dokumenten und die einfach von Hand dorthin schicken und dann irgendwo sitzt dann in Japan ein Mann in einem Büro oder eine Frau im Büro und antwortet dir dann auch händisch darauf, dass du jetzt quasi die Genehmigung bekommst. Da gibt es keine Formulare oder sowas, sondern das muss alles selbst die zusammengesammeln und dann an eine Mailadresse schicken. Und das habe ich bereits vor 4 Wochen gemacht und ich habe noch keine Antwort. Und das heißt, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mal gucken muss, kann ich da noch jemanden anschreiben? Habe ich vielleicht da was falsch gemacht? Habe ich was aus eine falsche Adresse geschickt? Da gibt es so viele mögliche Fehlerpunkte, dadurch, dass du eben nicht einfach nur irgendwo was hochladen und abschicken kannst. Das ist das, worum ich mich dann gleich mal kümmern kann, nachdem ich diesen Podcast geschnitten habe.
Japan, Land des Fortschritts. Das ist, ich muss mal daran denken, dass ich in Japan war, ist jetzt mittlerweile tatsächlich über 20 Jahre her. Ne?
Und, aber du warst auch mal da, cool.
Ja, direkt nach meiner Schulzeit. Und ich weiß noch, ich war mit meiner Freundin Nora da, die mittlerweile Doktor Japanologie ist und damals schon ganz gut Japanisch konnte, was sehr beruhigend ist, wenn man jemanden hat, der sich vernünftig verständigen kann. Und ich habe Nora in alle Naslagen und auch unsere, wir waren bei so einer Gastmutter untergebracht, ich habe die alle Naslagen Sachen über den japanischen Alltag gefragt, die ich gesehen habe und die ich nicht einordnen konnte. Und eine der Sachen, die mir hängen geblieben ist, ist, wir waren im Bereich Kansai, Osaka, Kyoto und ich weiß nicht mehr wo genau, aber an einer der Bahnstationen, wo wir waren, stand halt jemand in einem Outfit, ich würde es bezeichnen als altertümlicher Hotelpage, also so mit Zotteln und Fransen an den Schultern und einer Schirmmütze und so. Und ich hab gefragt, was ist der Mann?
Was geht?
Ja, also, warum steht der Mann da? Was ist seine Funktion? Was ist sein Job? Und so weiter und so fort. Und ich dachte, der ist da, keine Ahnung, als Auskunft oder als, weiß nicht, als Sicherheit, bloß halt eigenartig gekleidet oder so. Nee, der hatte genau einen Job. Und dieser Job war, mit einer Lochzange die Tickets manuell zu lochen.
Wow, geil.
2004... In Japan, die ganze Welt benutzt japanische Geräte und, keine Ahnung, Maschinen und so weiter und so fort. Und als, vielleicht tue ich denen Unrecht, aber für mich gefühlt als reine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme steht da jemand mit einer Lochzange und locht manuell die Tickets. Das ist so funny für mich, aber auch befremdlich.
Ich berichte davon, ob es den immer noch gibt. Weil vielleicht sehe ich den gleichen Mann und kann ihn grüßen dir und umgekehrt.
Der exakt selbe. Er müsste jetzt wahrscheinlich in seinen 50ern sein. Er war damals schon
Guck, das würde doch absolut. Du machst ja, der Standard ist ja in Japan, dass du den gleichen Job machst dein Leben lang. Das heißt, die Chance ist gar nicht so gering, dass der Mann dort immer noch fröhlich lochend steht den ganzen Tag.
Das ist richtig, ja. Zu damaliger Zeit war japanische Arbeitskultur wirklich interessant. Also eine Freundin hat berichtet, sie hat in Japan gesehen, ein Schlagloch auf der Straße wird zugeteert. zwei Leute arbeiten dran, zwei Leute machen gerade Pause, zwei Leute beobachten die beiden Leute, die es gerade machen.
Mhm. Das ist auch der klassische deutsche Gag bei mir dabei, bei Bauarbeiter oder beziehungsweise bei Baustellen, ne?
Sure, ich habe aber gehört, dass es in Japan tatsächlich zumindest eine Zeit lang krasser gewesen sein soll, weil, wie gesagt, die japanische Arbeitskultur auch sehr in diese, ja, fast schon Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen-Richtung ging, wo Jobs gemacht wurden, die, von denen man ehrlich sagen muss,
interesting.
Erfüllen gerade nicht den Mehrwert, den sie behaupten zu erfüllen. Aber ja,
ich verstehe.
Das ist halt auch alles nur Secondhand-Knowledge. Das sind alles nur Sachen, die mir erzählt wurden. Kann natürlich auch sein, dass das entweder nicht zutrifft oder nicht mehr zutrifft. Aber ich drücke dir jedenfalls ganz die Daumen, dass der Japan-Urlaub cool wird und dass ja, ihr ganz, ganz viele schöne Erfahrungen sammelt. Wo genau geht's hin? Tokio oder?
Wir haben mehrere Stationen, also wir sind ja ganze 3 Wochen dort tatsächlich, weil das ist ja extrem teuer, dahin zu fliegen. Deswegen haben wir gedacht, dann wollen wir auch ein bisschen länger da sein und das wirklich nutzen. Und deswegen fahren wir durch die Gegend. Also wir starten in Tokio, fahren dann nach Kyoto mit ein paar Zwischenstationen dazwischen. Das sind diverse Orte. Ich bin ganz, ganz schlecht leider, mir die Ortsnamen zu merken. Aber wir sind halt dann in so einer ruhigeren Bergregion zwischendurch für ein paar Tage. Dann geht's weiter nach Kyoto für eine längere Zeit und wir hatten überlegt, ob wir zwischendurch dann nach, oder als letzte große Station nach Hiroshima fahren. Da haben wir uns jetzt aber umentschieden und fahren stattdessen nach, ich glaube, es heißt Kawakana oder so etwas ähnliches. Mhm. Das haben wir gerade ganz neu ausgemacht, deswegen habe ich es gar nicht so fest im Kopf, um dann am Ende wieder für 3-4 Tage in Tokio zu sein und auf diesen Stops halt dann manchmal mit so Tagesreisen, manchmal dann einfach nur mit Stadt erkunden. Das ist wirklich so ein Ding, das hätte ich nicht machen können, bevor ich die Medikamente gehabt hätte. Dieser Gedanke, das alles zu planen und den Großteil davon plant Lucy, das will ich ganz klar betonen, aber überhaupt teilzunehmen an dieser Planung, ohne eine Panikattacke zu kriegen, das ist eine neue Erfahrung, das machen zu können. Kamakura heißt das, habe ich nicht Kawakana. Kamakura, da fahren wir von Kyoto aus hin und dann geht es wieder zurück nach Tokio selbst. Und Kamakura ist so ein entfernter Teil von Tokio. Also wir fahren jetzt nicht durch das ganze Land, wir sehen jetzt nicht wir kommen jetzt nicht weit zum Beispiel in den Westen oder in den Osten von Japan, aber wir waren auch sehr darauf bedacht, dass wir nicht diesen Versuch tätigen von, jetzt gucken wir uns alles an, weißt du? Und dann hast du so eine stressige Zeit, wo du jeden Tag um 6 Uhr morgens aufstehst, um in die Bahn zu rennen, nur damit du halt alles siehst, weil du könntest ja auch einfach 3 Wochen in Tokio verbringen und dann würdest du auch nicht alles sehen. Deswegen haben wir versucht, da so ein paar Stationen zu machen, wo wir uns dann auch wirklich drauf freuen.
Ja, nee, klingt auch nach einem sehr soliden Plan und klingt, als ob ihr da sehr viel Spaß haben werdet. Fun Fact, ich war mal in einem Martial Arts Verein namens Kamakura.
Ach geil, das ist ja ein lustiger Zufall.
Ich weiß nicht, warum der so hieß, ich weiß nicht, warum der nach dieser Stadt benannt ist oder vielleicht ist er auch gar nicht nach der Stadt benannt, sondern nach etwas anderem, was zufälligerweise denselben Namen hat. Aber ich gucke mir gerade ein paar Bilder von Kamakura an, ich denke, das wird fun.
Das sieht da sehr, sehr schön aus und sehr so ein Ort, wo der gut angebunden ist, aber wo man auch sehr viel ruhiger leben kann, also wo man auch mal wirklich dann diese Spaziergänge machen kann, kleine Wanderungen in Wäldern und so etwas, nachdem man halt längere Zeit dann in Tokio und Kyoto selbst verbringt, war das nochmal das Ziel so zwischendurch.
Wann ist es soweit bei euch?
Den April über.
April, das ist doch
jawohl.
Nicht mehr so lange, dann freuen wir uns alle schon darauf, zu hören, was für Abenteuer ihr erlebt habt.
Und deswegen muss ich mich jetzt auch nochmal darum kümmern, ob es denn da ein Update gibt wegen der Medizin. Lieber Leo, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Hooked No-Topic.
Ich danke.
Sorry, dass du mit deinem Mikrofon ein bisschen kämpfen musstest und das für dich für sehr viel Stress gesorgt hat. Deswegen bin ich umso dankbarer, dass du dir die Zeit genommen hast und dabei geblieben bist, weil das hat mir wieder viel Freude bereitet.
Mir auch, ganz ehrlich, also wenn ihr da eine halbwegs regelmäßige Sache draus machen wollt, einfach nur eine Plauderrunde oder so, ich bin total dabei. Ich finde das sehr entspannt und sehr unterhaltsam. Und
könnt ihr, liebe ZuhörerInnen, ja auch gerne mal in die Kommentare bei Patreon, bei Steady oder hier auch bei YouTube posten, wie es euch gefällt, bei mit Björn traf das, glaube ich, auf sehr positive Resonanz, beziehungsweise bei der ersten Folge. Weiß ich gar nicht mehr, muss ich nochmal in die Kommentare gucken. Vielleicht ist es einfach der Standard, den ich mehr speichere. Das hat den Leuten super gefallen, egal ob so war oder
nicht. Gar nicht erst reingucken. Ist das für SupporterInnen und Supporter?
Ganz genau, das ist für SupporterInnen bei Patreon und bei Steady.
Dann liebe Grüße an der Stelle an euch.
Ja, und vielen, vielen Dank für euren tollen Support. Und dir, lieber Leo, noch ein ganz schönes Wochenende und euch, liebe Zuhörerinnen, ebenso. Tschüssi.
Tschüss.